Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Liebe Bettina, schön, dass du da bist. Bettina Reibnegger, Global Head of Communications bei Waterdrop. Du machst seit 2012 Social Media Marketing und bist jetzt mittlerweile Head of Communications global. Das heißt, du bist dafür zuständig, dass Marketing, PR, Social Media aufeinander abgestimmt sind. Fasst das deine Position gut zusammen?
Ja, genau. Danke für die Einladung, Alina.
Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir so ein bisschen in die Zahlen eintauchen, wir reden ja jetzt dann über Return on Invest und was ihr messt und wie ihr messt. Verrat uns mal, wie dein aktueller Instagram-Feed ausschaut. Was ist Inspo? Wie viel Prozent ist Inspo und wie viel Prozent ist Guilty Pleasure? Wie viel ist Arbeit? Wie viel ist privat?
Du meinst, wenn ich jetzt durchscroll bei mir?
Wenn wir deinen Explore-Feed anschauen, was siehst du?
Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus sehr viel Educational Content im Sinne von, was muss man jetzt im Social Media Marketing gerade machen, um als Brand oder Creatorin Gehör zu finden. Und generell Marketing-Themen auch, also sei das jetzt wirklich sehr viel rund um Experience-Led Brand-Building, also wie erreicht man die KonsumentInnen heutzutage, ist es wirklich nur online über Social Media, ist es auch viel offline, AI etc. etc. Und natürlich auch der obligatorische Funny-Content.
Und Lauf-Content wahrscheinlich.
Und Lauf-Content, stimmt. Sehr viel Educational-Lauf-Content. Was kann ich besser machen, um an meine Sub-4-Hour-Marathon-Time oder was auch immer hinzukommen? Genau.
Das klingt eigentlich sehr vorbildlich. Ich versuche mir das immer zu rechtfertigen, so nein, das ist alles Educational-Content, aber bei mir ist gar nicht viel Guilty Pleasure dabei. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie dein Alltag bei Waterdrop ausschaut? Was tust du eigentlich den ganzen Tag? Was bedeutet dieses Global Head of Communications und alles koordinieren?
Voll schwierige Frage eigentlich, weil jeder Tag eigentlich komplett anders ausschaut. Das sagt wahrscheinlich jeder, bla bla.
Heute bist du bei einer Podcast-Aufnahme.
Heute bin ich bei einer Podcast-Aufnahme. I mean, what the fuck? darf man Fuck sagen im Podcast? Ja, okay. Also grundsätzlich, was bedeutet das? Also als Global Head of Communications verwalte ich quasi unsere weltweite oder globale Strategie rund um Influencer-Marketing, Social Media, PR, auch Nachhaltigkeit, also das Thema Nachhaltigkeitsstrategie liegt auch bei mir. Das heißt, ein normaler Montag zum Beispiel schaut so aus, dass man einfach mal mit den Teams in den verschiedenen Bereichen Check-ins hat. Was steht die Woche an? Was gibt's an Challenges gerade irgendwie, die man überwinden müssen? Influencer-Marketing zum Beispiel auch das Thema, wie war die letzte Woche im Sinne von Performance? Was ist passiert?
Ist wöchentlich so eure Frequenz?
Genau, wir schauen uns das eigentlich so grob wöchentlich an, nämlich nicht nur im Influencer-Marketing, sondern gesamthaft über die Performance-Kanäle, also sprich Influencer-Marketing, Paid Search, Paid Social, um ein bisschen Vergleichbarkeit auch teilweise da reinzubringen in zumindest den Performance-Teil vom Influencer-Marketing.
Werden wir dann auch noch drüber sprechen, was ist Performance, was ist Awareness.
Genau, und ja, ansonsten sehr viele spannende Themen rund um Marketing-Kampagnen. Wir testen zum Beispiel Büro im Headquarter bei uns in Wien auch neue Sorten regelmäßig, auch alles Teil davon. Was passiert noch? Letzte Woche hatten wir einen Skitag bei Waterdrop, also ein riesen Team-Event.
Cool.
Sehr viele coole Sachen. Kein Tag gleicht eigentlich dem anderen. Dementsprechend schwer zu sagen, wie das jetzt alles ausschaut, aber die meisten Themen drehen sich wirklich so rund um, was machen wir auf Social Media? Wir haben sehr viele Kampagnen und Launches. Was machen wir mit Influencern? Welchen Influencern? Wie schaffen wir es, dass die Brand eigentlich in den Märkten, wo wir vertreten sind, noch mehr Gehör und am Ende des Tages KonsumentInnen findet?
Und du hast jetzt Influencer-Marketing schon ein paar Mal angesprochen. Wie hat sich so in den letzten Jahren, du bist jetzt schon ein paar Jahre bei Waterdrop dabei, wie hat sich der Stellenwert verändert? Wie war hat Influencer-Marketing, als du ins Unternehmen gekommen bist, überhaupt eine Rolle gespielt? Und welche Rolle spielt es heute?
Also ich bin dazugekommen 2017 im Sommer. Das war ziemlich zu Beginn der Marke. Da hat mit mir dann dementsprechend Influencer-Marketing auch gestartet. Also wir haben de facto immer schon Influencer-Marketing als Teil der Marketingstrategie betrieben oder mit vorangetrieben. Influencer-Marketing damals, 2017, ganz andere Welt, eigentlich hauptsächlich als Content-Creation-Tool genutzt. Also wir haben die Produkte InfluencerInnen geschickt und von denen dann Content bekommen, den sie teilweise selbst und teilweise wir für unsere Social-Media-Kanäle genutzt haben.
Das heißt, da war Verkaufen oder Brand-Building noch gar kein richtiges Thema?
Gar kein Thema. Ja, klar, wir haben das lokalen Wiener oder österreichischen InfluencerInnen geschickt und die haben dann schon natürlich über das Produkt gesprochen. Aber das war in einem weitaus kleineren Ausmaß, als wir das heute betreiben. Und sind dann, ich glaube, 2019 haben wir uns das erste Mal an eine wirklich große Influencer-Kampagne, für uns damals groß, also wir haben wirklich sehr viel Budget in die Hand genommen, um das mal zu testen. Kann da wirklich auch am Ende des Tages Umsatz dabei rausschauen, Umsatz immer auch irgendwo messen und Influencer-Marketing attribuieren können. Und haben dann 2019 quasi die erste Kampagne gestartet. Das war ein voller Erfolg. Und seitdem ist Influencer-Marketing eigentlich ein steter Begleiter unserer Marketingstrategie auch. Zum Beispiel großer Teil von Go-to-Market-Strategies. Sprich, wenn man jetzt in ein neues Land gehen, keine Ahnung, sei das zum Beispiel 2021 Amerika gewesen. Influencer-Marketing ist immer Teil davon von Anfang an, um auch diese Markenbekanntheit oder Trust in der Community gleich mal von Anfang an irgendwie in die Brand aufzubauen.
Vertrauen finde ich dann voll gutes Stichwort, weil wir sprechen ja quasi vom Return on Invest. Mhm. Das heißt, wir sprechen darüber, wie viel investiere ich als Unternehmen und wie viel bekomme ich dann auch wieder da zurück. Und du hast eh gerade das Thema Umsatz und Vertrauen angesprochen. Wie wichtig ist das Thema Umsatz? Wie wichtig ist das Thema Vertrauen? Wie messt ihr? Umsatz ist relativ leicht zu messen, wobei ja auch nicht, weil ihr ja auch im stationären Einzelhandel zu finden seid. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu messen? Oder verlasst ihr euch da rein auf Online? Käufe und welches Thema spielt Vertrauen da in dieser ganzen Sache?
Also ja, wie du sagst, es ist teilweise sehr leicht zu berechnen, vor allem wenn man jetzt nur im klassischen Online-Influencer-Marketing.
Das heißt, ihr habt einen Code wahrscheinlich, genau, Name, Code, 20, wie auch
UTM-Link, immer. UTM-Link, genau, können dann ganz genau tracken oder messen, wie viel Klicks waren da, also wie viel Page-Visits, was ist die Conversion-Rate.
Wie lange bleiben die Leute auf der Website?
Genau, wie viele Bestellungen, auch Bestandskunden versus Neukunden und Kundinnen. Und den Umsatz, der halt wirklich gekommen ist, und können das dann den Kosten gegenübersetzen und sagen, okay, das ist unser ROAS in dem Fall. Also wir sprechen von Return on Ad Spend und dem AROAS, Acquisition ROAS, wenn wir wirklich die NeukundInnen-Performance anschauen wollen. Und das ist eigentlich de facto leicht zu messen, wenn man diese richtigen Parameter setzt und wenn man die Möglichkeit hat, als Brand auch eben mit Gutscheincodes leider auch das am besten messendste Tool quasi, ja. Gutscheincodes und UTM-Links zu arbeiten, genau. Und wenn man dann offline zum Beispiel, weil natürlich, wie du sagst, am Ende weiß ich nicht, wo der Konsument oder die Konsumentin einkauft, ist mir als Brand de facto auch eigentlich egal, Hauptsache sie kaufen ein.
Aber und können Sie das zurechnen, weil ich könnte mir vorstellen, gerade eure Produkte schwierig. Sind Produkte, die ich schnell vielleicht auch im Supermarkt einmal ein Backer genau. mitnehme und die dann vielleicht auch nicht einer Influencerin zuzurechnen sind, aber halt grundsätzlich dem Vertrauen, dass ich vielleicht durch das ganze Brandbuilding auf Social Media natürlich aufbaue. Seht ihr da trotzdem kampagnenbasiert vielleicht Umsätze oder eine Steigerung der Umsätze, auch wenn ihr sie nicht auf einzelne Personen runterbrechen könnt?
Na, also ich meine, wir können schon Hypothesen aufstellen und sagen, wir sehen ja, was im Online zum Beispiel bei Influencer kommt und dann sagen, okay, wird im Offline vielleicht Pi mal Daumen ähnlich sein. Wir bekommen tatsächlich auch sehr viel Feedback von InfluencerInnen, mit denen wir arbeiten, die sagen, ihre Community schreibt ihnen, hey, cool, aber ich habe es jetzt beim Billa gekauft oder wo auch immer im Handel. Können wir jetzt so nicht dezidiert 1:1 tracken wie jetzt im Online. Was wir zum Beispiel machen, ist einmal im Jahr eine Brand-Tracker-Survey, wo wir uns dann anschauen, wie ist unsere Brand-Awareness generell in den verschiedenen Märkten.
Das ist eine klassische Marktforschung.
Ganz genau. Und dann vielleicht auch irgendwie feststellen, woher kommen denn die Leute? Wie kommen die Leute überhaupt zu uns? Können auch zum Beispiel über Post-Purchase-Surveys online, sind wir zwar auch wieder online, aber feststellen oder fragen nochmal, wie sind die Leute wirklich auf die Brand aufmerksam geworden, auf das Produkt aufmerksam geworden und dementsprechend dann auch nochmal irgendwie Hypothesen aufstellen. Ist aber für uns insofern weniger wichtig als das, und ich glaube, das war auch Teil deiner Frage, Influencer-Marketing für uns eben super wichtig ist und am Ende des Tages, auch wenn wir nicht alles 100% attribuieren können, weil das spricht ja, oder es ist das Gleiche bei anderen Performance-Kanälen. Wenn ich eine Meta-Ad ausgespielt bekomme vom Waterdrop, kann auch sein, dass ich danach zufällig gerade im Handel bin und mir das Produkt dort kaufe und nicht online shoppe.
Und nicht klicke.
Genau, also es ist ja kanalübergreifend eigentlich.
Und trotzdem hat es funktioniert.
Genau, weil unser Ziel als Brand oder wie wir arbeiten, ist eigentlich Omnichannel. Am Ende wollen wir dort sein, wo der Konsument und die Konsumentin ist. Und vor allem Influencer-Marketing dafür nutzen, um die Brand-Awareness zu kreieren und eigentlich ein Gefühl oder Verständnis dafür zu vermitteln, warum das Produkt wichtig ist, warum du das Produkt überhaupt nutzen solltest. Und ob du dann am Ende im Handel, in unseren Stores, auf Amazon, im Webshop, wo auch immer kaufst, ist eigentlich komplett egal. Hauptsache du kaufst.
Hauptsache du kaufst. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das unterschreibst, aber klassische Werbung haben wir jetzt lang gelernt. Vielleicht nicht unsere Generation, aber gerade die Generation davor. Da ist klassische Werbung, kennen wir alle, wir wissen, dass es funktioniert oder haben den Glauben, dass es funktioniert, geben dafür irrsinnig gerne viel Geld aus. Mhm. Und gerade bei Online-Marketing-Maßnahmen muss alles quasi auf den letzten Cent getrackt werden und muss alles quasi positiv sein und alles nachverfolgbar sein, weil halt ganz oft das oberste Ziel Umsatz ist. Warum glaubst du, ist dieses Gefühl nach wie vor so, obwohl es jetzt quasi Online-Marketing ja auch schon ein paar Tage gibt, das ist jetzt kein komplett neues Tool?
Mhm. Finde ich voll die spannende Frage, weil das frage ich mich auch manchmal, warum man zum Beispiel im TV nicht so stark nach Performance und Umsatz irgendwie trackt oder auch nicht das Verlangen hat, danach so stark zu tracken, nur weil es nicht möglich ist. Umgekehrt, ich glaube, es ist einfach so im Online-Marketing, es ist so gang und gäbe, dass man alles tracken kann. Man wird ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat halt irgendwie den Benefit, dass man alles tracken kann. Also möchte ich natürlich auch alles tracken und ich möchte dann auch vor allem nach Umsatz oder Conversions optimieren. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, außer man ändert generell die Ziele für die verschiedenen Kanäle im Sinne von Awareness versus Conversion. Und Awareness-Kampagnen kann man ja genauso im Online-Marketing auch pushen oder treiben. Schaut oder orientiert sich dann wirklich auch nach Awareness-Zielen und nicht nach rein Umsatz und Conversion-Targets.
Da habe ich gleich eine Frage, weil wir hatten ja letztes Jahr, warst du Speakerin beim Bass & Beyond Summit und hast da eine Präsentation über euch als Unternehmen gehalten und hast ja auch darüber geredet, dass ihr verschiedene Ziele habt, Awareness, Engagement, Conversion-Ziele und dass ihr die ja auch auf einzelne Personen runterbrecht oder einzelne Personen für unterschiedliche Ziele stehen. Magst du da mal erklären, wie ihr das bei euch im Unternehmen aufgebaut habt?
Klar, also es ist eigentlich nicht komplex oder keine Rocket Science. Wir schauen uns de facto eigentlich an, wenn wir jetzt Kampagnen schalten oder Kampagnen laufen wollen, was wollen wir damit erreichen? Ist es in erster Linie Conversion? Ist es Awareness? Ist es Engagement? Was auch immer.
Wovon hängt das ab?
Ich glaube, von der Kampagne selbst. Also wenn wir jetzt sagen, es ist ein Produktlaunch zum Beispiel, dann in erster Linie, wir sind ein Scale-Up, wir wollen die Global Number One Hydration Brand werden, ist halt Conversion omnipräsent. Dementsprechend sind eigentlich sehr viele Kampagnen, die wir, vor allem Launch-Kampagnen, die wir bespielen, Conversion-Kampagnen. Und da schauen wir uns dezidiert an, wer sind denn unsere Top-Performer, wer sind Influencer, die wirklich eine starke Community im Sinne von Kaufbereitschaft genau hat.
Im Vergleich zu anderen Launch-Kampagnen oder im Vergleich zu Overall-Kampagnen? Nicht im Vergleich, also quasi Ergebnisse gezogen aus Launch-Kampagnen oder aus
Vergleich. Es gibt InfluencerInnen, die haben eine Community, also ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung, die haben Communities, die wollen, die passen perfekt zu dem Produkt oder da ist ein sehr starker Product-Community-Fit. Die sehen das Produkt bei sich, die kaufen dann und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt wieder ein neues Produkt launch,
wird das funktionieren.
Genau. Wenn ich jetzt Awareness-Kampagnen habe, das könnte zum Beispiel in unserem Fall sein, eine Kampagne rund um Nachhaltigkeit oder wir wollen uns in einer bestimmten Nische positionieren oder wir wollen irgendwas, wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, war das eine Kampagne, die hieß Sugar Plastic oder No More Sugar Plastic, weil wir als Waterdrop selbst ja zuckerhaltigen Getränken in Plastikflaschen quasi den Kampf ansagen und haben da eine riesen Awareness-Kampagne rumgedreht. Und da ging es dann in erster Linie drum, dass wir InfluencerInnen buchen, die auch Reichweite mitbringen, die inhaltlich auch stark zu dem Thema passen, sei das jetzt das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Zucker, wie auch immer. Da ging es dann weniger drum, okay, aber die müssen jetzt unbedingt auch konvertieren. Da ging es wirklich drum, wir wollen so viele Menschen wie möglich mit dieser Message erreichen.
Ein Bewusstsein schaffen und Awareness, okay.
Genau, und kann man natürlich dann auch unterscheiden in Nano, Micro, Makro, Mega, wie auch immer Influencer. Wir alle kennen die Begriffe, weil natürlich je nach Größenordnung auch Conversion anders einfach mitschwingt. Also Nano- und Micro-Influencer performen mittlerweile einfach besser. Preis-Leistung ist einfach besser.
Das ist vielleicht eher ein wichtiger Punkt. Ich kenne das ja aus meiner eigenen Erfahrung, wenn wir Kampagnen für Kundinnen umsetzen, dass die ganz oft die Größten wollen, die größten Influencerinnen. Und ich sage immer, die Größten sind nicht immer die Besten. Ganz viele haben absolut eine Berechtigung und wir kennen genug Beispiele, die super performen. Aber eben auch die Kleinen, die vielleicht einfach einen super Zielgruppenfit haben, sind oft wertvoller als jemand, der auch Streuverluste hat. Und ich meine, in eurem Fall ist es ja nicht so ein großes Problem, weil ihr globaler agiert oder beziehungsweise auch den deutschen Markt mehr bespielt. Mhm. Aber gerade wenn ich ein in Wien ansässiges Unternehmen bin, vielleicht ein stationärer Handel, der nur in Wien ist und ich jemanden habe, der als Hauptmarkt Deutschland hat, zahle ich ja für diesen Hauptmarkt, aber habe in vielen Fällen wenig davon, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu mir nach Wien kommen, einfach nicht so groß ist wie Leute, die direkt in Wien wohnen.
Ganz genau. Also was wir uns auch anschauen, ich habe das damals in dem Bass & Beyond Vortrag auch erwähnt, sind die 3 Ps in unserem Fall. Also wir schauen uns wirklich an die Personality der Influencer, also sprich, wie passen die zu uns, wie passen die Werte der Influencer zu unseren Werten und so weiter und so fort. Wir schauen uns die Performance an im Sinne von den Demographics auch.
Das ist die lasst ihr euch schicken oder arbeitet ihr mit Tools?
Nein, es ist am Also wir haben gelernt, das Beste ist nach wie vor, wenn sie uns das einfach schicken, weil die Tools alle über Third-Party-Plattforms einfach niemals 100% genau die gleichen Daten liefern und schauen uns da quasi an, wer folgt diesen Menschen eigentlich?
Woher kommen die?
Genau, woher kommen die? Ganz genau. Und versuchen zu verstehen, okay, deckt sich das mit unserer Zielgruppe?
Oder wahrscheinlich auch eine Wunschzielgruppe, oder gerade wenn wir von einem neuen Markt sprechen, habt ihr ja wahrscheinlich vorher einen Wunsch, wen ihr erreichen wollt.
Genau, oder neue Produktkategorie. Wir haben eine Energy, also Koffeinkategorie, Micro-Energy. Wenn ich da jetzt sage, okay, wir wollen da mit diesen Produkten mehr Männer erreichen, keine Ahnung, dann ist mir natürlich auch wichtig, dass ich das bei den Influencern in der Zielgruppe
das spiegelt,
auch, genau. Und das Letzte ist quasi die Past. Also wir schauen uns auch an, mit wem haben die Influencerinnen in der Vergangenheit gearbeitet, welche Brands waren da dabei, sind da irgendwelche Brands, wo man sagen, war cool, mit denen würden wir als Waterdrop auch arbeiten oder eben nicht. Sondern das Gegenteil.
Oder wenn auch Konkurrenz.
Genau. Konkurrenz auch wichtig. In welchen Abständen haben die wann, wie oft mit der Konkurrenz gearbeitet. Genau.
Und du hast gesagt, du schaust dann quasi, du kriegst Screenshots zugeschickt von den Influencern, da sind dann Zahlen drauf, viele. Und hast du das Gefühl, es gibt irgendwie Kennzahlen, die oft nach außen irrsinnig gut wirken, aber eigentlich intern relativ wenig aussagen, sowohl in der Vorab-Auswahl als auch dann im Reporting?
Mhm. Du hast es kurz schon angesprochen. Ich glaube, die eine Zahl, die eigentlich de facto heute nichts mehr wert ist, ist die Follower-Anzahl. Schön und gut, wenn man viele Follower hat, aber wenn man keine wirkliche Community hat, die irgendwie dahinter steht und das cool findet, was man macht und sich das auch regelmäßig anschaut, dann bringt mir das nichts. Ich glaube, das ist so die Zahl, die eigentlich am irrelevantesten ist.
Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, ihr habt quasi Awareness, Engagement, Conversion-Ziele. Ich glaube, Conversion lässt sich relativ einfach beantworten. Wurde gekauft oder wurde nicht gekauft? Wie misst du jetzt dann Awareness und Engagement? Geht es da wirklich nur um Reichweiten? Oder ist das eben mit dieser Marktforschung, die da einmal im Jahr betreibt, fließt das da auch rein? Oder welche Kennzahlen schaust du dir dann auch im Reporting an, die dir sagen, ja, hat gut funktioniert oder nein, hat nicht so gut funktioniert?
Ich glaube, bei Awareness vor allem Reichweite und auch Klicks, also Link-Klicks, weil am Ende muss es immer irgendwie ein Call-to-Action geben. Also, okay, schön und gut, du machst jetzt eine tolle Story über das Thema, in unserem Fall, wie schon vorhin erwähnt, Sugar Plastic oder No More Sugar Plastic, aber so what? Dann gibt's vielleicht irgendeinen Link, den man mitgibt oder irgendeinen Call-to-Action, irgendeine Initiative und dann schaut man sich da halt noch genauer an, okay, was ist dann wirklich umgekommen oder es gibt irgendwie, was weiß ich, ein Gewinnspiel und wir wollen Leads generieren und wir schauen uns an, wie viele Leads sind dann wirklich reingekommen. Genauso im Sinne von, oder bei Engagement-Kampagnen, also da schauen wir uns auch an, okay, wie viele Kommentare, Likes, was auch immer, also wirklich klassische Engagement- oder Awareness-KPIs.
Und darfst du sagen, was ein guter ROAS ist? Aus deiner Sicht?
Ich glaube, alles über 100%, eins, wie auch immer man das selbst interpretiert, ist schon mal gut. Ich glaube, Influencer-Marketing hat sich auch insofern in den letzten Jahren verändert, als dass man vor 5, 6, 7 Jahren echt starke Umsatzzahlen noch relativ leicht und, sagen wir mal, günstiger erreichen konnte, als es heutzutage ist, aber eigentlich hauptsächlich meiner Meinung nach, weil sich die User-Journey oder die Konsumentinnen, das KonsumentInnenverhalten auch verändert hat und man weniger schnell bereit ist, einfach mal mir nichts, dir nichts, was zu kaufen.
Mhm. Wahrscheinlich auch mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken und grundsätzlich einfach ein bisschen mehr Bewusstsein.
Ja,
und
genau.
Diese Schnelllebigkeit.
Und man wird auch so viel bespielt mit so vielen Produkten und so vielen Ads und keine Ahnung was. Du weißt ja gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich gut, was soll ich wirklich kaufen. Also ich glaube, es liegt an ganz vielen Faktoren.
Seid ihr oder inwieweit seid ihr von saisonalen Geschichten abhängig? Also im Influencer-Marketing ist ja Q4, wir sagen alle immer, Q4 ist das stärkste Quartal und Weihnachten. Aber das ist wahrscheinlich bei euch sogar weniger, oder? Ihr habt dann vielleicht eher Sommer oder diese Sportgeschichte. Was sind so eure, kannst du das sagen? Habt ihr saisonale Schwerpunkte oder stärkere Monate?
Ja, also ich glaube, in unserem Fall key ist die Hydration Season.
Mm-hmm.
Das ist circa von April bis End of Summer, Juli, August, da sind die Leute am durstigsten und wollen am meisten konsumieren oder trinken, dementsprechend High Life für uns. Januar ist auch immer eine ganz tolle Zeit grundsätzlich, weil
New Year, New Me.
Genau, Leute wollen wieder weniger Zucker konsumieren, vielleicht nachhaltiger leben, einfach mal auch neue Produkte kennenlernen oder ausprobieren, ist auch immer toll. Ansonsten Weihnachten genauso, ist immer toll. Also Waterdrop ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Macht natürlich sehr viel Werbung jetzt. Aber nein, also grundsätzlich das
Haben Produkt. Haben wir den Code, Bettina?
Ja, da, na klar. Maven 10. den Code. Das Produkt kann man ja jederzeit konsumieren, jederzeit trinken. Es ist ja auch omnipräsent, das Thema Trinken. Wir trinken absolut, immer zu wenig, ja, grundsätzlich. Aber Hydration Season ist key.
Ist die wichtigste Zeit. Mhm. Auch aus einer Keynote bei dem Summit weiß ich, dass ihr diese Newbies, Regular, Core und Ambassador habt. Wie unterscheidest du diese Leute? Wofür stehen die? Und wie werden sie eingesetzt?
Also es ist relativ simpel. Wir haben Newbies, sind quasi die Influencer, mit denen wir das erste Mal zusammenarbeiten, weil es für uns extrem wichtig ist, nicht nur jetzt diese 10 InfluencerInnen im Pool zu haben und ständig wieder mit denen zu arbeiten. Klar, ist auch relevant. Man sollte auch in langfristige Partnerschaften investieren, um langfristig auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Aber es ist auch immer wichtig, neue InfluencerInnen mit reinzuholen, um auch neue Zielgruppen zu erreichen, sich vielleicht in anderen Nischen und Kategorien irgendwie ein Standbein zu schaffen, verschiedene Produkte in verschiedenen Nischen zu pushen. Die Regulars sind zum Beispiel die Influencer, mit denen wir immer wieder mal arbeiten, jetzt nicht strikt nach einem jeden Monat, alle 2 Monate, wie auch immer Prinzip, aber das sind Influencer, da wissen wir, okay, die passen voll gut zu uns, die passen, oder die Community und das Produkt passen gut zusammen. Und
sind verkaufsstark wahrscheinlich.
Genau, und vielleicht sind es dann auch spezifische InfluencerInnen für eine bestimmte Kategorie, sagen wir Microlite, das sind unsere Würfel mit Elektrolyten, und jedes Mal, wenn wir irgendwie das Thema mehr pushen, dann holen wir die Influencer dazu. Dann gibt's unsere Core-Influencer, das sind die, mit denen wir eigentlich regelmäßig arbeiten.
Was ist da der Unterschied zu Regulars dann?
Die sind eigentlich, nennen wir es mal, Always-On-Influencer.
Mhm. Also gar nicht nur kampagnenspezifisch, sondern
genau, und die sind Produktkategorie übergreifend, die passen einfach zur Brand, die Community feiert die Produkte, wir wissen, es passt gut zusammen. Mit denen arbeiten wir auch schon länger dann in dem Fall. Und ganz zum Schluss haben wir noch so die oberste Kategorie mit den Ambassadors. Wir haben nicht viele Brand Ambassadors. Wir haben ein paar. Wir haben eine ganz bestimmte.
Die auch noch in unserem Podcast zu Gast sein wird. Dürfen wir das sagen?
Constantly K.
Ja.
Genau. Und deswegen auch wichtiges Thema bei der Buzz & Beyond Veranstaltung.
Und da finde ich so besonders spannend, das weiß ich auch noch aus einer Präsentation und auch so aus dem Alltag des Influencer Marketings, dass ihr so ein bisschen bei langfristigen Partnerschaften ganz oft die Kaufbereitschaft oder nicht die Kaufbereitschaft, aber wie oft ein Code eingelöst wird, sinkt. Bei den Neuen, die kennen das Produkt vielleicht noch nicht, vielleicht kennen sie das Produkt, werden angehalten zum Kauf, aber die quasi Kaufkurve sinkt ja mit der Langfristigkeit der Partnerschaft.
Genau.
Wie geht's ihr mit sowas um? Und warum macht man das dann überhaupt, wenn sie weniger Umsatz bringen?
Warum macht man es? Overall ist, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, langfristige Partnerschaften sind wichtig, um einfach Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die Brand langfristig, um nochmal das Wort langfristig zu sagen, aufzubauen. Ich glaube, vor allem im Zeitalter von AI, wo man irgendwie gar nicht mehr weiß, was kann man wirklich glauben, wem kann man glauben, umso wichtiger, dass man da in menschliche Beziehungen auch irgendwie investiert. Grundsätzlich, genau, also je öfter man dann mit einem Influencer, vor allem vielleicht in kurzen Zeitabschnitten arbeitet, desto mehr Sättigung gibt's auch irgendwo beim Konsumenten, bei der Konsumentin. Also man hat's dann gesehen, okay, man hat vielleicht gekauft. Wir wollen ja auch immer wieder, also wir als Waterdrop wollen auch ständig neue Kunden und Kundinnen erreichen. Die hat man vielleicht dann irgendwann mal alle
ausgeschöpft.
Ja, genau. Dann machen wir oft eine kurze Pause, also im Sinne von vielleicht paar Wochen, Monate, und dann schauen wir, dass wir danach nochmal zusammenarbeiten, und meistens wird es dann auch besser, aber dementsprechend wichtig ist es eben, diese Balance aus neuen Partnerschaften und Bestandspartnerschaften quasi aufrechtzuerhalten, damit die neuen auch immer wieder diese potenziellen Verluste aus den Bestandspartnerschaften abfangen können.
Genau. Das finde ich überhaupt einen wichtigen Punkt, weil ganz oft ist es bei uns so, dass wir Codes bekommen, die nur für Neukundinnen gelten. Weil natürlich aus Markensicht Neukundinnen super sind, aber ich finde immer Bestandskundinnen ja auch wichtig, weil wir wissen aus diversen Studien, Bestandskundinnen oder Leute, die mit der Marke stark verbunden sind, reagieren wesentlich unsensibler auf Portfolio, Produktanpassungen etc. Wie ist es bei euch? Du hast gerade gesagt, ihr wollt Neukundinnen haben, aber du hast ja auch ganz am Anfang schon gesagt, auch Bestandskundinnen könnt ihr messen, auch wenn jemand über den Link wieder kommt. Welche Rolle spielen Bestandskundinnen und welche Rolle spielen Neukundinnen?
Beides super wichtig. Unsere Codes sind auch nicht eingeschränkt, einfach aus dem Grund, dass es meiner Meinung nach auch sehr user-unfriendly ist. Und da muss der Influencer, die Influencerin auch erst erklären, oh, der gilt aber nicht für alle, der gilt nur für euch, wenn ihr noch nicht gekauft habt. finde ich ein bisschen problematisch, unsexy auch, würde ich, okay, ja. Deshalb sind unsere Codes eigentlich für alle immer offen. Am Ende des Tages ist es natürlich so, man zahlt dann nochmal für den Bestandskunden, der dann nochmal einkauft. Also aus Markensicht natürlich nicht ideal. Was wir uns zum Beispiel anschauen, ist auch der Customer Lifetime Value. Also was ist so der Gesamtumsatz, den man sich von einem Kunden, von einer Kundin erwarten kann de facto. Mhm. Und
also wie lange sie quasi über den Zeit, wie viel Geld sie ausgeben über den Zeitraum, den sie bei euch Kundin sind.
Genau, genau. Und haben da natürlich auch die Hypothese, die Gott sei Dank auch sehr oft bestätigt wird, dass das auch über InfluencerInnen natürlich höher ist, weil man natürlich sagen kann, okay, wenn ich jetzt von einem Influencer, einer Influencerin beworben werde oder geworben werde, dem oder der ich vertraue, wo ich mir denke, nehm mal die Karin, die Konstantin-Klicke. Ich folge ihr, ich sehe Waterdrop bei ihr mehrmals, ständig. Mhm. Die verwendet das ja Gott sei Dank wirklich. Und habe dementsprechend auch Vertrauen, dass es mir auch gefallen könnte, dass es mir auch schmecken könnte. Kauf dann und habe dann schon mal so positive Assoziation auch zur Brand und zum Produkt und kauf dann vielleicht dementsprechend auch regelmäßiger und öfter, eventuell wieder mit Code, eventuell nicht. Aber kauf halt vielleicht öfter und mehr und deshalb ist am Ende mein Customer Lifetime Value trotzdem höher. Mhm.
Wenn ihr dann ein Reporting macht, so sagt Montag ist quasi Reporting-Tag, mhm. Wie schaut so ein Reporting aus und wie wünschst du dir das Reporting, die Insights, die Screenshots oder sind Screenshots von InfluencerInnen, Agenturen, Managements etc. zu bekommen?
Also was wir machen montags zum Beispiel ist, dass wir uns wirklich die harten Zahlen anschauen, was ist letzte Woche live gegangen an Partnerschaften, an Kosten und was ist wieder reingekommen. Das schauen wir uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise an, nämlich in einem Attribution Model, das wir gebaut haben, um Influencer Marketing mit anderen Performance Kanälen wie Paid Social, Paid Search vergleichbarer zu machen. Auch Organic Social Media zum Beispiel oder Newsletter. Weil wir verstehen wollen, okay, oder wir verstehen, dass Influencer oder egal, wo der Umsatz jetzt reinkommt, sei das über eine Ad, über eine Kooperation, über Google, egal. Jeder User, jede Userin hat eine Journey und braucht wahrscheinlich mehrere Klicks oder mehrere Touchpoints mit der Brand, um wirklich einzukaufen. Und Influencer-Marketing ist Teil davon, aber wir wollen einfach nicht nur den Last-Click oder den Last-Touch quasi messen, sondern die ganze Journey irgendwie verstehen und dementsprechend attribuieren. Das heißt, wir schauen uns über ein Attribution-Modell, dass ich es rausbekomme, die Performance unserer Kooperationen oder Influencer-Marketing in den verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind, der letzten Woche an und zwar auf eine vergleichbare Art und Weise mit eben, wie gesagt, den anderen Kanälen. Und dann schauen wir uns eigentlich auf Kampagnenebene an, wie ist jetzt eine Kampagne wirklich abgelaufen und da gehen wir dann in den Deep Dive rein und schauen uns an, okay, wie viele Influencer, wie war der Content, wie hat der Content ausgeschaut, wie war das Messaging, was war gut, was war schlecht, was waren die Challenges, wie ist das Produkt rübergekommen, welche Produkte sind eingekauft worden über die Code, wie viele Bestellungen, wie viele davon waren von Neukundinnen.
Das heißt, setzt die Zahlen eigentlich in einen Kontext auch mit dem Content und gesagt, es ist quasi nicht, okay, das sind jetzt 70 Link-Klicks, das ist viel oder wenig, oder so und so viel FollowerInnen oder so und so viel Reichweite, sondern schaut sich dann auch quasi an bei den Guten, wie war der Content aufgebaut, warum hat das vielleicht gut funktioniert, bei denen, die nicht so gut performt haben, was ist da der Fehler?
Genau.
Was sind so deine drei Learnings? Was braucht dein Content, damit er gut funktioniert, rein inhaltlich?
Also in unserem Fall zum Beispiel ist immer wichtig, dass das Produkt wirklich verwendet wird und nicht nur hergezeigt wird. Also im besten Fall konsumiert der Influencer oder die Influencerin das Getränk dann auch und stellt es nicht nur hin, sondern konsumiert. Es ist wichtig, dass die wichtigsten USPs irgendwie schön authentisch eingepackt sind. Also es ist jetzt, wenn das keine Ahnung, kein Fitness-Influencer ist und der verwendet das, die Elektrolytwürfel von uns und baut es dann aber in einem Fitness-ähnlichen Kontext ein, dann ist es vielleicht weniger glaubwürdig für
weil Fitness quasi einfach sonst kein Thema dort ist.
Genau, also es ist auch wichtig, dass man da die richtige, ich nenne es mal Occasion oder den richtigen Use Case auch irgendwie dann findet. Da geben wir auch immer gern Beispiele. Am Ende natürlich ist es immer dem Influencer oder der Influencerin selbst überlassen, wie er oder sie das halt thematisch, authentisch einbauen möchte. Aber das sind, glaube ich, für uns die wichtigsten Dinge. Und dann natürlich auch Links und Code visuell sichtbar zu platzieren.
Nicht gelb auf gelb, weiß auf
ja,
weiß.
Genau, genau. Und wollen dann natürlich auch, wenn wir das Reporting anschauen, verstehen, okay, haben das alle so gemacht? Sehen wir da irgendwie ein Muster bei solchen, die vielleicht besonders gut funktioniert haben, um Hypothesen aufstellen zu können und dementsprechend die Strategie für die nächste Kampagne oder Kooperation wieder anpassen zu können.
Ich kenne ja eure Briefings, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Aber was sind so Dinge, die du in Briefings immer drin hast? Und was, welche Rolle spielt das Thema Freiraum in der Umsetzung in den Briefings?
Also was wir immer drin haben eigentlich ist so ganz grob mal Waterdrop die Brand, um ein bisschen Kontext zur Brand zu geben. Dann immer den Kontext und so ein bisschen Storytelling zum Produkt in dem Fall, wenn wir jetzt von einem Produktlaunch sprechen. Warum, wieso, weshalb, wie wollen wir das Produkt positionieren, was sind die wichtigsten USPs. Wir haben so, sagen wir mal, non-negotiables, also wir haben so Dinge, die müssen irgendwie vorkommen. Jetzt nicht Wort für Wort, aber es ist wichtig, dass trotzdem irgendwie bestimmte USPs weitergegeben werden. Und dann haben wir auch noch sehr viele Don'ts drinnen, was wir halt leider nicht sehen wollen. Am Ende des Tages ist es tatsächlich auch ein Lebensmittel, dementsprechend auch aus Compliance-Sicht wichtig, dass man da nicht irgendeinen Blödsinn erzählt. Wir wollen ja auch nicht lügen im Internet. Und ansonsten,
im echten Leben auch nicht.
Im echten Leben auch nicht, aber jetzt geht es ums Internet. Und alles andere ist aber komplett frei. Mhm. Also wir geben gern so Beispiele rein, wie man das Produkt zum Beispiel schön...
Aus vergangenen Kampagnen wahrscheinlich, oder?
Genau, also wir haben generell eine kurze Präsentation auch, wo wirklich Stories, Reels, was auch immer drin sind, wo wir wissen, die haben gut funktioniert, so als Beispiele. Jeder ist natürlich komplett frei, aber einfach um Beispiele zu zeigen. Und dann je nach Produkt oder Positionierung, die wir als Brand für das Produkt definiert haben, geben auch Beispiele rein. Hey, du könntest es doch in einem Sportsetup oder in einem Office, this is my day at work oder was auch immer irgendwie umsetzen. Aber am Ende kann jeder machen, was er will oder was sie will, solange es irgendwie zu einem selber passt. Ja.
Das finde ich, glaube ich, auch immer wichtig, was ich immer sage, ich finde, Briefings sollten so lang wie nötig und so kurz wie möglich sein. Ja. Keine 30-seitige Präsentation über Produkte oder die ganze Unternehmensgeschichte. Und ich finde es immer super hilfreich, auch aus Management-Sicht, wenn da ein paar Do's und Don'ts drin sind oder so die drei wichtigsten Talking Points und vielleicht noch zwei, die irgendwie nice to have sind, wenn sich's ausgeht. Und ich finde Don'ts tatsächlich genauso wichtig wie Do's, weil dann weiß ich irgendwie, was auf keinen Fall drin sein soll. Und natürlich, wenn es Wordings gibt, wenn das neue Produkt so und so heißt, dann muss natürlich der Name so und so genannt werden. Aber ich finde es immer schwierig, wenn so kommt wie, zieh bitte ein blaues T-Shirt an und bitte vor einem hellen Hintergrund, wenn das quasi nicht authentisch ist. Lasst ihr euch Content zur Freigabe schicken?
Teilweise, ja. Also vor allem, wenn es, genau. Wenn wir wissen, okay, wir haben mit dieser Person schon öfter gearbeitet und das funktioniert einfach, da gibt's nie irgendwie was zu beanstanden, dann machen wir das gerne ohne Freigabe, genau.
Karin. Eine Karin.
Und genau, bei neuen.
Die wird Schnackerl haben heute.
Ja, genau. Bei neuen Partnerschaften lassen wir es uns eigentlich immer gern schicken, weil es ist doch, wie gesagt, es ist ein Lebensmittel. Es gibt sehr viele Sachen, auf die man aufpassen muss, die man sagen darf oder nicht sagen darf. Und wir wollen dann natürlich auch nicht, dass der Influencer oder die Influencerin dann irgendwie Schwierigkeiten bekommt danach. Genau.
Du bist der Global Head of Communications. Was sind so, oder gibt es ein paar Beispiele aus Märkten, die so ganz, wo das Influencer-Marketing ganz anders funktioniert als bei uns?
Also generell in überall eigentlich sehr ähnlich. Ich glaube, es funktioniert in anderen Ländern anders gut oder schlecht. Influencer-Marketing vor allem im Dachraum ist sehr professionell, also auch auf Influencer-Seite vor allem. Jeder Influencer, jede Influencerin mittlerweile hat eigentlich Agentur, Management, wie auch immer. Und die Managements, Agenturen sind extrem professionell, kennen sich aus, wissen Bescheid. Also in Dach ist es sehr durchgespielt eigentlich schon. Influencer-Marketing, ja, ultra professionell. In anderen Ländern haben wir die Erfahrung nicht. Die sind da ein bisschen teilweise sloppier, auch sehr viel schwieriger dann mit den Influencern.
Kennzeichnung ist wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Ich habe das Gefühl, das ist bei uns jetzt angekommen. Ich muss Werbung als Werbung kennzeichnen. Ja. Ist das in anderen Märkten wenig? Also wird das ein bisschen lockerer gesehen?
Ja, also ich meine, wir schreiben es überall auch ins Briefing rein, weil wir natürlich genauso mit schuld sind, wenn da irgendwie der Influencer oder die Influencerin.
Wichtiger Punkt, ich glaube, das können wir auch den Leuten mitgeben, dass nicht nur die CreatorInnen, die das posten, verantwortlich sind, sondern ihr als Marke sehr wohl auch.
Genau, deswegen schreiben wir es auch gern rein. Ist nicht überall gang und gäbe, das zu machen. Ja, das stimmt. Es ist auch tatsächlich sehr interessant, die Kosten zu vergleichen. Im jetzt Dachraum zum Beispiel im Vergleich mit, keine Ahnung, Italien, Frankreich, wesentlich günstiger, weitaus niedrigere Preise für die gleichen Deliverables am Ende des Tages.
Hast du eine Ahnung, warum?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Niederlande, UK, weitaus teurer.
Oh, okay.
Also sehr spannend, ja.
Macht Amerika Influencer. Und Australien seid ihr ja auch, oder?
Amerika ist auch extrem teuer natürlich. Ja. Amerika ist natürlich das große Problem, dass es einfach ein Riesenmarkt, ein Riesenland ist, also mit 5, 6, 7 Kooperationen, kommt man jetzt nicht wirklich weit.
Das stimmt, da muss das ist man so, halt wie wenn Europa quasi eine Person noch alles bedienen müsste.
Genau, also da muss man halt, also ich meine eher im Sinne von Influencer-Marketing. Also wir haben nicht wenig oder nicht viele Ressourcen intern, die das Thema wirklich betreiben. Wir machen nur eine Person, die sich um Amerika kümmert. Aber du brauchst so viel Budget im Influencer-Marketing, um the needle to move, um in der Startup-Lingo zu sprechen. Genau, das macht es halt extrem schwer.
Mhm, spannend. Mhm. Wir kommen jetzt eh so ein bisschen zum Schluss schon. Was würdest du Leuten raten, die vielleicht in ihrem Unternehmen Influencer-Marketing gerade neu etablieren oder etablieren wollen? Man muss ja meistens nach oben irgendwie ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten oder irgendwie das so ein bisschen sellen. Was sind so deine Tipps? Wie schaffe ich ein Vertrauen auch in einen Kanal, der A, nicht immer sofort Ergebnisse liefert, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, auch bis dieses Vertrauen entsteht? Was sind da so deine, was würdest du da jemandem raten?
Ich glaube, ganz wichtig ist die Erwartungshaltung. Also du hast vollkommen recht, nicht jede Kooperation oder nicht jede Kampagne wird gleich profitabel sein oder ein ROAS oder ROI von 100% oder was auch immer abwerfen. Ich glaube, da muss man einfach Geduld haben und optimieren. Influencer-Marketing, ich habe das damals auch in meinem Vortrag gesagt, geht sehr viel ums Thema Testen und Lernen. Es ist leider nicht die eierlegende Wollmilchsau und der größte Revenue-Driver überhaupt. Aber man soll es auf jeden Fall probieren. Man muss sich realistische Ziele setzen. Vielleicht gibt's auch irgendwie eine kurze Phase, wo man sagt, okay, das darf auch bewusst jetzt gerade irgendwie Verluste erzielen und nicht die großen Umsätze bringen, weil man muss investieren und man muss es einfach als nachhaltigen Wachstumstreiber irgendwie sehen. Und wenn man sich die Zeit nimmt und vielleicht auch dementsprechend die Geduld hat, um die richtigen PartnerInnen zu finden, die wirklich zur Marke passen, dann wird früher oder später auch der Erfolg kommen, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dieses, dass es auch mal Verluste bringen darf. Ich verstehe natürlich aus unternehmerischer Sicht, wir wollen quasi immer ein Plus haben, aber gefühlt so viel andere Dinge in einem Unternehmen dürfen Geld kosten, ohne dass sie es wieder reinbringen. Und Influencer-Marketing muss gefühlt ab der ersten Sekunde ein Plus bringen. Nur jetzt bei Waterdrop kennt man, das heißt, selbst wenn ich da mit einem Newbie anfange, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gekauft wird, höher, als wenn ich ein Unternehmen bin, das vielleicht vorletzte Woche über
hier, gesagt. Hier, in Österreich.
Genau, ja, gegründet haben. Und wenn wir aber einen neuen Markt entert, wo noch niemand Waterdrop kennt oder so gut wie niemand, fange ich auf einer ganz anderen Stufe an. Und da brauche ich vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit, dass die Leute das hören und das Produkt verstehen. Ich finde, euer Produkt ist, wenn ich es erklärt bekomme, verständlich. Aber wenn ich es so im Regal sehe, muss ich mich vielleicht kurz damit befassen. Und dann braucht es natürlich dieses Vertrauen, wieder das Buzzword, aufzubauen. Und eine allerletzte Frage, wenn du mit dem Wissen, mit dem du heute Influencer-Marketing betreibst, dieses ganze Wissen, das du angehäuft hast, noch einmal starten würdest und quasi Influencer-Marketing in eurem Unternehmen noch einmal neu etablieren würdest, würdest du irgendwas anders machen, würdest du es genauso machen oder was wäre so dein, wie würdest du es angehen?
Ich glaube, ich würde es genauso machen. Also wir müssen es uns ja jedes Mal auch wieder überlegen, wenn wir in ein neues Land gehen. Wir machen de facto nicht viel anders. Wir versuchen halt wirklich die richtigen PartnerInnen zu finden, wo wir sehen, okay, Content, Zielgruppe, Partnerschaft.
Was macht sie über den Instagram-Search wahrscheinlich oder einfach
genau, wir nutzen auch Tools. Genau, also ich suche super gerne einfach über Instagram, finde dann vielleicht einen Influencer, dann finde ich die Freundinnen und Freunde von dem Influencer, die auch alle Influencer sind.
Oder irgendeinen Hotspot, finde ich, das hilft auch genau, immer, was noch aufgemacht Agenturen. Hat, wem folgen die, wer folgt denen.
Genau, wir nutzen aber auch ein Tool, das heißt Story Clash. Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen.
Verlinken wir in den Shownotes, jetzt kann ich sowas sagen.
Oh yeah. Kann ich auch sehr empfehlen. Hilft extrem bei der Recherche von neuen PartnerInnen oder InfluencerInnen. Kann auch Lookalikes finden zum Beispiel, wenn ich schon weiß, okay.
Also Leute, die quasi ähnlichen Content machen.
Ganz genau. Wenn ich vor allem schon so ein paar Benchmark-InfluencerInnen habe, wo ich weiß, die passen gut zu mir und die performen vielleicht auch schon ganz okay. Auch über Märkte hinweg kann ich solche Lookalikes finden. Also das nutzen wir sehr gern. Und ansonsten würde ich eigentlich nicht viel anders machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich eben, wie vorhin erwähnt, Ziele setzt, dass man irgendwie Parameter mitnimmt, wie Codes, UTM-Links, um auch so viel wie möglich tracken zu können und einfach Vertrauen hat, dass es schon früher oder später wirklich funktionieren wird.
Das ist ein schönes Schlusswort, das hast du schon gesagt. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Ich finde, da hat man jetzt viel mitgenommen. Und
hoffentlich.
Danke für dein Geschenk. Das sehen unsere ZuhörerInnen nicht, aber wir haben Goodies von der Bettina bekommen.
Klar, die werden Waterdrops, Maven 10 nicht vergessen.
Richtig. Danke, Bettina. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao, ciao.
Das war Folge 2 mit der Bettina von Waterdrop. Ich finde, das war eine total spannende Folge mit ganz viel Insights aus ihrem Alltag und ich fasse auch heute noch einmal die Learnings für euch zusammen. Bettinas erste Schritte sind immer die Frage nach dem Ziel und der Zielgruppe, also was will ich erreichen und wen möchte ich erreichen. Und basierend auf diesen beiden Aussagen sucht sie dann die richtigen Personen für diese Ziele und für diese Zielgruppe. Das macht sie anhand der 3P-Methode Past, Performance und Personality. Past bedeutet, mit wem haben die InfluencerInnen schon gearbeitet, welche PartnerInnen gab es und was haben sie in der Vergangenheit überhaupt so gepostet. Dann das Thema Performance, da lassen sie sich Screenshots schicken und schaut sich die Zahlen an, was sind Reichweiten, was sind Linkklicks, wen erreiche ich tatsächlich. Und dann das Thema Personality, das ist ein Scan des Kanals, wofür steht die Person, wie spricht die Person, was sind die Themen der Person, um dann quasi die Auswahl der richtigen CreatorInnen zu treffen. Punkt 3 sind die Zahlen. Data ist key, nicht nur die Zahlen sammeln, sondern sie dann auch interpretieren und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Sie machen das beispielsweise wöchentlich, dass sie wirklich alles evaluieren und dann flexibel bleiben und sich aber gegebenenfalls auch anpassen und vielleicht Strategien auch einfach noch einmal neu ausrichten und anpassen. Und der vierte Punkt ist das Thema Augenhöhe und Vertrauen. Eine Kooperation sollte eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein und dieser Vertrauensaufbau in der Community braucht aber auch einfach seine Zeit und passiert nicht über Nacht. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.